Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für manche war das jetzt vielleicht eine Zumutung, ein Lied zu singen, das sie noch nicht so kennen und dann ohne einen Ansänger oder Ansängerin hier vorne. Nun, das Lied steht auch ganz hinten drin. Letztes Jahr haben wir es auch schon gesungen. Und das Kreuz, das ist eine viel größere Zumutung. Aber wirklich eine gute Zumutung. Manche können mit dem Kreuz nicht so viel anfangen. Und das Kreuz ist für sie ein Kreuz, gerade im Christentum und in ihrem Christsein. Und es stört sie. Der heutige Predigttext will einfach zeigen, was das Kreuz eigentlich ist. Und Gott redet im Kreuz und im Sterben von Jesus. Und lasst uns den Predigttext anschauen. Er ist nicht eine der Evangelien, nicht die Kreuzigungsgeschichte, denn diese Ostern machen wir sozusagen ein bisschen die Stellen aus dem Korintherbrief zu Kreuz und Auferstehung. Und wir starten mit dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir gucken uns den Text einzeln nach an. Wie gesagt, das Kreuz ist eine Zumutung und doch hier geht es um Botschaft der Versöhnung. In der Vorbereitung wurde mir nochmal deutlich, wie alle Evangelien, alle vier Berichte, die wir haben über das Leben von Jesus, in einem münden, nämlich im Sterben. Ein Ausleger hat sogar mal geschrieben, Jesu Geschichte ist vor allen Dingen Leidensgeschichte, Passionsgeschichte. Der größte Teil der Evangelium, wenn man es mal vergleicht zu den anderen Teilen, ist Passionsgeschichte. Die ist richtig ausführlich, meistens über 3 Kapitel lang, und zwar in jedem Evangelium. Wir wollen das manchmal nicht so richtig wahrhaben, aber dieser Mann kam, um zu sterben. Wir alle, wir leben und wir müssen sterben, ja. Dieser Mann kam, weil seine Mission war, zu sterben. Das war sein Auftrag. Vor allen heilen, vor allen predigen sollte er sterben. Und das feiern wir Karfreitag, da denken wir dran. Und es hat mit diesem Wort der Versöhnung zu tun. Und ich liebe diesen Text, denn er zeigt gleich am Anfang, was das Kreuz nicht ist. Das Kreuz ist kein sadistischer Gott. Kein sadistischer Gott, der Freude daran hat, seinen Sohn zu quälen am Kreuz. Manche mögen deswegen das Kreuz nicht und sagen, ich kann damit nichts anfangen. Viele Theologenkollegen, die ich so hatte, meinten, oh, wie soll ich das glauben? Hier steht, Gott war in Christus. Gott selbst leidet. Paulus sagt ganz klar, hier ist nicht oben einer, der zuguckt, wie unten einer leidet. Nein, Gott war in Christus. Das fällt uns manchmal schwer zu denken, aber das Erste, es ist kein sadistischer Gott. Gott handelt im Kreuz. Das Zweite, wir haben es hier auch nicht mit einem tyrannischen Gott zu tun. Einer, der mit der Welt versöhnt werden müsse, der so richtig fies ist und wir müssen ein Opfer spenden, damit er wieder friedlich ist. Weil das ist auch manche Vorstellung von manchen Leuten, denken, das Kreuz von Jesus, warum musste Gott sterben, warum musste Jesus sterben? Muss ich mir das so vorstellen, wie in irgendwelchen Kulturen und irgendwelchen Götterglauben, wo man Angst hat vor den Göttern, man opfert etwas und dann wird er ruhig und zahm und denkt, oh ja. Nein, hier steht, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Nicht er versöhnte sich mit der Welt, sondern er versöhnte die Welt. Wir sind die, die versöhnungsbedürftig sind. Wir Menschen. Das vorneweg. Doch in all dem ist es ein Wort der Versöhnung. Und das gucken wir uns heute an. Es ist ein Wort der Versöhnung, was im Kreuz gesprochen wird im Sterben von Jesus. Und drei Aspekte zum Staunen, und die ich kurios finde, können wir mal angucken. Da gibt es vieles, auch in diesem Text. Das ist ja gewaltig, ne? Paulus bringt es immer fertig, zigtausende Aspekte in zwei, vielleicht auch nur einen Satz zu bringen. Nee, sind schon ein paar mehr diesmal. Wir gucken uns an, das Wort von der Versöhnung, welche Form hat es? Was daran so spannend ist? Den Inhalt dieses Wortes der Versöhnung? Und die Kosten. Was es Gott das gekostet hat, das auszusprechen. Das Wort von der Versöhnung. Das er gesprochen hat am Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Gucken wir uns zuerst die Form an. Die Form ist kurios, denn die Form ist eine Bitte. Da heißt es, wir bitten an Christi statt. Wir bitten an Christi anstatt, lasst euch versöhnen mit Gott. Kurios ist das, wenn wir uns überlegen, wer hier mit wem eigentlich redet. Es ist Gott, der hier bittet. Es ist Gott, der hier bittet. Der Allmächtige, der Herrscher über allem. Der, der über allem steht, auch über ihnen und über mir. Und er lässt sich darauf hinab, seine Menschen zu bitten. Ich habe mir das mal so vorgestellt, ich dachte, das ist gar nicht mehr so leicht, ein Beispiel zu finden, um das auszudrücken, weil wir kennen kaum noch Autoritäten in unserem Leben. Die Eltern sind schon lange keine Autorität mehr, die Lehrer auch nicht mehr, die Pfarrer ja schon längst nicht mehr. Ja, das kann ich alles nicht bringen. Könige haben wir keine mehr und selbst die, die uns regieren, entschuldigen wir, wer hat denn davon Autorität, dass wir sagen würden, okay. Ich dachte, die einzige Sache, wo wir vielleicht noch Autoritäten kennen, die mir so eingefallen ist, ist der Beruf. Ja, stellen wir uns einen Konzern vor, vielleicht wie BASF oder so, da gibt es halt Oberchefs und dann gibt es vielleicht auch noch ganz niedrig Angestellte. Und dann hat man manchmal das Gefühl von Autorität, ne? Dass da irgendwie, wenn da so einer ankommt, da zittert man so ein bisschen. Nicht jeder arbeitet bei der BASF, aber vielleicht kann sich jeder so ein bisschen vorstellen. Dann stellen Sie sich vor, einer von den ganz großen Chefs da oben geht zu so einem kleinen Typen und dieser Typ, der hat Gelder veruntreut, hat die Firma richtig viel gekostet und vielleicht hat er sogar noch so gearbeitet, also der ist sowieso nicht so gut auf die Firma zu sprechen, das ist alles Quatsch und die Chefs da oben sowieso nicht hier und da. Und er hat aber so gearbeitet, dass sogar Leuten geschadet hat, Kollegen. Sie sind verletzt worden. Vielleicht liegt einer sogar im Krankenhaus deswegen. Und jetzt geht der Chef zu ihm und bittet ihn und sagt, komm, lass uns zusammen weiter den Weg gehen. Ich bitte dich, lass dich drauf ein. Jetzt bist du im falschen Film. Du wirst dann rausschmeißen. Schluss, fertig. Ist mal ehrlich, wenn der sich so angestellt hat, so überheblich, so frech und so schlechte Arbeit, vielleicht noch im besten Wissen und mit bestem Gewissen dann noch den anderen geschadet und schlecht geredet, dann würde ich ihn noch rausschmeißen. Das ist die Situation. Wenn wir uns vorstellen, Gott tritt an den Menschen und bittet. Er bittet um Versöhnung, weil er ist nicht versöhnungsbedürftig. Er hat nicht das Problem, sondern wir sind die Rebellen. Wir sind die, die uns entfremdet haben von Gott. Wir sind die, die keine Ahnung mehr haben von seiner Liebe, die ihm ständig misstrauen, die sich gegenseitig deswegen schaden und die ihm Schaden anrichten. In Jesaja heißt es mal, ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Leute, ich leide daran. Ich leide daran. Aber ich komme auf euch zu und ich bitte euch, lasst euch doch versöhnen. Ich bitte dich. Ist doch verrückt, wie erniedrigend. Aber das ist das Kreuz. Eine Bitte. Wir sind die, die bitten müssten und Gott bittet. Doch gucken wir uns das weiter an. Die zweite Sache ist der Inhalt dieser Bitte. Der Inhalt dieser Bitte ist nämlich Versöhnung. Als erstes steht da, um das möglich zu machen, und er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das ist ja schon kurios. Wenn wir mal im Beispiel von dem BASFler bleiben, ne? Da kommt er und sagt, kein Problem, was du gemacht hast. Irgendwie sind Kosten draufgegangen, uns fehlen jetzt Gelder, uns fehlen Mittel und da ist auch jemand verletzt worden, Leute leiden daran, aber du trägst keine Schuld. Ich fordere nicht die Konsequenz von dir. Das ist doch verrückt. Und genau ist das, was eigentlich am Kreuz geschieht. Wissen Sie, manche denken, die Vergebung, Gott vergibt, indem er drüber hinwegsieht. Und Gott macht das, indem er sagt, okay, kein Problem, passt schon. Wir drücken mein Auge zu, leb weiter. So stellen sich Gottes Vergebung vor. Aber jetzt im Beispiel des BASF-Lers gedacht, wenn das ein Chef machen würde und ich im Krankenhaus liegen würde wegen mir anders, dann würde ich ja denken, was soll das? Was soll denn das? Der kann doch nicht so tun, als ob nichts wäre. Aber genau das verlangen wir von Gott. Vergeben, wozu das Kreuz? Entschuldige bitte, drück ein paar Augen zu. Nein, das ist ungerecht. Bitte lass irgendjemanden Gerechtigkeit erfahren und irgendwer muss dafür gerade stehen. Oder wie ist das mit den Mitteln? Irgendwie muss er einen Ausgleich finden. Irgendwer muss doch leiden. Und wenn er als Chef sagt, das ist kein Problem, dann leidet er letztlich daran. Er, dem die Firma gehört. Und ja, das macht er. Er rechnet uns unsere Übertretungen nicht zu. Alles das, was wir ihm angetan haben, was wir uns einander antun, was wir uns selbst antun, das rechnet er nicht zu. Nicht schuldig. Das ist so ähnlich, wie wenn wir eine Arbeit schreiben würden in der Schule und es würde eine 6 draufstehen und er sagt, oh, ist nicht deine Arbeit. Ist doch verrückt. Aber das ist, was im Kreuz ist. Er rechnet ihre Sünden nicht zu. Das ist Gnade. Aber Vergebung heißt immer, dass wer anders für die Kosten aufkommt. Doch hier geht es noch mehr. Es geht nicht nur darum, dass er einfach unsere Schuld, unsere Ungerechtigkeit nicht zurechnet, sondern die zweite Sache ist, er möchte wirklich Versöhnung. Er möchte nicht nur sagen, die Dinge sind okay, einfach weitermachen. Er möchte eine Beziehung. Er möchte Vertrauen. Er möchte wieder nicht nur, dass es einfach okay ist. Er möchte wirklich eins sein wieder mit uns. Und ich finde es so genial, dass in dem Wort Versöhnung das Wort Sohn drin steht. Er möchte Kinder aus uns machen. Kinder Gottes. Ich habe mich gefragt, wie wird man denn Sohn, wie wird man denn Tochter? Natürlich, durch Zeugung und Geburt. Da habe ich mich gefragt, wie ist denn das bei uns und bei Gott? Das ist immer eine spannende Sache, man kann da nicht so richtig reinschauen, wie das alles gelaufen ist und wie sich das Gott gemacht hat. Ich glaube, dass jeder Einzelne hier von Gott gewollt ist. Ja, erdacht, vorgestellt. Aber irgendwo in diesem Prozess, wo wir entstanden sind, und zwar jeder Einzelne auch, hat sich was mit eingeschlichen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es schlagen zwei Herzen in unserer Brust. Es gibt das Gefühl, dass wir noch zu dieser Familie Gottes gehören, aber aufgewachsen sind wir in einer anderen Familie, die Gott als den wahren Vater aberkennt, ihm ständig misstraut, am liebsten ohne ihn leben würde. Gucken Sie doch mal unsere Gesellschaft an. Guckt doch mal unsere Gesellschaft an. Und uns selbst. Wir leben so, als ob es ihn nicht gäbe. Selbst die Christen, selbst wir, oder? Wie ist das? Im Alltag, jetzt nicht gerade im Gottesdienst. Wirklich so, ich bin Kind Gottes und ich empfange alles von Gott, ich vertraue ihm, ich lasse mich rundum von ihm versorgen. Das ist doch verrückt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Die Bibel nennt das Sünde, ja richtig. Trennung, auseinandergerissen von diesem einen Gott. Wir haben ein Problem. Gott will uns in der Familie, aber wir sind irgendwie nicht in seiner Familie. Wir verstehen uns nicht als seine Kinder Gottes. Und ich habe überlegt, es gibt noch einen anderen Weg, Adoption. Kann man das alles als Adoption betrachten? Dass Gott uns will, wieder immer als Kinder haben können und adoptieren will? Ich habe überlegt, was braucht man denn, um jemanden zu adoptieren? Nun, als erstes müssen die eigentlichen Eltern entweder schon tot sein oder, ich glaube, so rechtlich sozusagen vereinbaren müssen, dass das Kind nicht mehr ihr Kind ist. Also das Kind muss irgendwie frei werden, damit wer anders es als Kind annehmen kann. Nun will diese Familie, ich nenne es mal Familie, ich mag dieses Bild, in der wir groß geworden sind, die Sünde uns nicht einfach so hergeben. Sie hält uns. Sie gibt doch nicht einfach diese Position auf. Sie gibt die Kinder nicht frei und Gott bittet darum. Und so tauscht er und schlägt einen Handel vor. Und sagt, was ist, wenn ich mich selber gebe, dir? Lässt du sie dann los? Lässt du sie frei? Ja. Am Kreuz geschieht ein Riesenhandel, ein großer Tausch. Gott gibt sich selbst in seinem Sohn, dieser Familie, die misstrauisch gegen Gott ist, die Familie, die getrennt ist, diese Rebellion, die alles zerstört, das, was man Sünde nennt, damit wir freie sein können, damit wir Kinder Gottes sein können. Er tauscht. Das Kreuz ist ein Rechtsakt sozusagen. Ein Rechtsakt, wo er sich dahin gibt, damit wir Kinder Gottes sein können. Und das nicht aufgrund unseres Verdienstes, unseren Leistungen, sondern was er getan hat. Und nun komme ich dazu, was es ihm gekostet hat, das auszusprechen. Das sind die Gedanken jetzt allgemein. Und ich dachte, heute, weil Karfreitag ist, gucken wir uns nochmal an, was ihm das gekostet hat. Uns die Schuld nicht zuzurechnen, uns zu Kinder Gottes zu machen, diesen Tausch. Die Kosten. Ja, es gibt Kosten. Jede Liebe, die liebt, und jede Liebe, die leidenschaftlich liebt, die leidet. Das ist so bei jeder Liebe. Und gerade die, die sich aufopfert für jemanden und die herausrennt und die anderen verändern will, die leidet. Ein wunderschönes Beispiel, ich hoffe, ich habe es nicht schon letztes Jahr gebracht, aber sonst, dass ich gehört und gelesen habe und vielleicht andere auch schon. Im Yellowstone National Park sollen Leute nach einem großen Waldbrand das Land abgesucht haben. Haben geguckt nach dem Waldbrand, was alles an Schaden entstanden ist. Und sie kommen auf so eine Kuppe und übersehen das Land. Und auf einmal sehen sie da so ein Fleckchen. Sagen, was ist denn das? Das sieht voll eklig aus. Und hier und da. Und sehen, es ist ein verbrannter Vogel. Und einer der Männer nimmt so einen Stab und stochert da so ein bisschen rum und denkt, oh, was ist das? Und stupst ihn so zur Seite. Und darunter auf einmal sind lauter lebende kleine Vögelküken. Die Henne ist nicht geflohen, während es gebrannt hat, und ist da geblieben. Hat aus Liebe und Schutz, Bedürftigkeit, nicht beschützt, weil sie Schutz geben wollte, gelitten. Gelitten, damit diese Kinder leben können. Das geschieht am Kreuz. Immer wenn jemand vergibt, immer wenn jemand da bleibt, wenn er liebt, wenn er aushält, bei dem selbst der in Not ist, dann leidet er mit. Dann leidet er mit. Gott leidet mit am Kreuz. Das kennen wir auch in anderen Beispielen, auch aus unserem Leben. Wenn jemand gemobbt wird und wir den lieben und sagen, wir stellen uns an seiner Seite, dann werden wir mitgemobbt. Das ist so. Wir teilen ein Stück das Leid. Und das geschieht am Kreuz. Gott verbindet sich so stark mit den Menschen und sagt, ich gebe dich nicht auf, ich liebe dich, ich bleibe bei dir, auch wenn du nichts von mir wissen willst. Und deswegen leidet er. Doch noch mehr, was hat es den Sohn gekostet? Gucken wir uns das mal an. Wir haben gerade die Leidensgeschichte nochmal gehört. Das Kreuz. Was hat es den Sohn gekostet? Es heißt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Manchmal überlege ich, was das bedeutet für den Sohn, für Jesus. Er kannte nie die Trennung, er kannte kein Misstrauen. Er hat sich immer sicher gefühlt in der Liebe Gottes. Übrigens, er ist immer aufrecht gegangen, ist mir aufgefallen. Der scheint keine Angst gehabt zu haben. Er hat eine Würde ausgestrahlt. So stelle ich mir Menschen vor. So hat sich Gott Menschen gedacht. Würdevoll, aufrecht, voller Zuversicht. Nicht aus Arroganz, sondern weil er wusste, wer er war, in dem Vater, in der Liebe des Vaters geboren. Und jetzt auf einmal, der Unschuldige wird zur Sünde. Gott legt all das auf ihn. Oder anders, er tauscht die Position, er wechselt die Seiten, er geht zu dieser Familie über. Diese Familie übrigens, die kriecht. In den Passionsandachten haben wir die Stelle gehabt, ganz am Anfang der Bibel, im 3. Kapitel der Bibel, wo es erstmal der Riss zwischen Gott und Mensch entsteht. Und es heißt, ja, dass der Adam gesagt hat, oh, die Frau war schuld, die du mir gegeben hast. Und die Frau sagt, hey, die Schlange war es. Und Gott redet als erstes mit der Schlange und er sagt zur Schlange, krieche auf dem Boden. Du sollst auf dem Boden kriechen, du sollst auf dem Staub kriechen. Und als ich darüber nachdachte, dachte ich, das ist der Fluch für die Schlange. Und alle, die ihr folgen, und das sind wir immer wieder, kriechen auf dem Boden. Aufgrund unserer Gewissensbisse, aufgrund dem Druck, den wir empfinden, weil wir nicht wissen, wer Gott ist, kriechen wir. Wir kriechen manchmal daher. Manche kriechen vor dem Druck, wir hatten es jetzt am Sonntag in der Predigt, kriechen den Druck, den wir uns selbst machen, die andere machen, weil wir meinen müssen, irgendwie anderen Leuten zu gefallen. Wir kriechen, weil wir uns schuldig fühlen. Wir kriechen, weil wir Gott nicht mehr spüren. Wir kriechen. Wir sind Kriechende. Diese Familie, die nicht Gottes Familie ist, die rebelliert gegen Gott, ist eigentlich eine kriechende Familie. So kann man das mal sagen. Nicht mehr würdevoll, nicht mehr aufrecht gehen. Dann gucken wir uns das Kreuz an. Er kriecht, der Sohn Gottes, Gott selbst, unter einem Kreuz. Und wird hinausgeprügelt aus der Stadt. Er kriecht vor den Mächten dieser Zeit. Er kriecht vor den Frommen, die meinen damit auch Gott einen Gefallen zu tun. Er kriecht vor den Römern, den weltlichen Autoritäten, die ihn gar nicht beachten. Das ist wahrscheinlich so nebenbei bei denen gelaufen. Haben das gar nicht registriert, was da eigentlich abgegangen ist. Er kriecht im Staub, wie wir es vorher noch im Psalm gebetet haben. Er kriecht vor dem Feind Gottes. Manchmal denke ich, er steht da und freut sich. Endlich! Der Schöpfer, der ihn kriechen ließ im Staub, kriecht selber im Staub in Jesus. Was muss das eine Freude und Genugtuung gewesen sein? Der Allmächtige kriecht und schluckt Staub. Gott hat gelitten. Gott leidet in Jesus, im Sohn da. Denn Gott war in Christus. Aber weiter habe ich gedacht, wie muss auch der Vater gelitten haben? Manchmal denken wir so, okay, Gott der Sohn, der leidet, wie ist es denn mit Gott dem Vater? Manchmal denke ich, es muss ihn zerrissen haben. Der ohne Sünde war, das heißt der nie von ihm getrennt war, sein Sohn, der ihn immer verstanden hat, den dahin zu geben, loszulassen, damit wir leben können, in den Tod zu geben, aufzugeben. Was muss ihn das gekostet haben? Es muss ihn innerlich zerrissen haben. Und ja, genau das geschieht am Kreuz. Die Gottheit selbst zerreißt sich. Warum hast du mich verlassen? Der in Liebe immer eins war, wird aufgrund unserer Zerrissenheit auseinandergerissen. Aufgrund unserer Rebellion rebelliert es in Gott. Aufgrund dessen, dass wir Kinder der Finsternis sind, ja. Am finsteren Tappen, es ist, als ob sich das Licht aufspaltet und trennt. Wir haben es verschuldet, aber er geht es mit Absicht. Er tut es, weil er liebt, um diese Versöhnung auszusprechen und bitten zu können, lasst euch doch wieder versöhnen mit Gott. Versucht nicht, mir zu gefallen. Versucht nicht, mich zu lieben. Versucht nicht irgendwie eigenen Kräften was. Kommt einfach zu mir. Es ist alles getan. Ich habe mich selbst in meinem Sohn für euch gegeben, damit ihr versöhnt sein könnt mit mir. Eins. Alles für dich. Darum lasst euch versöhnen mit Gott. Hört auf, ein schlechtes Gewissen zu machen, euch irgendwie anzustrengen. Kommt zu diesem Jesus. Vielleicht ein letztes zu diesem Text. Ein letztes. Da heißt es, Gott war in Christus. War in Christus. War heißt, die Sache ist abgeschlossen. Ihr könnt nichts mehr dazu tun. Ihr könnt auch nichts mehr dagegen tun. Gott hat das Versöhnungswort ausgesprochen. Gott ist fähig und er hat alles dafür gegeben. Es ist abgeschlossen. Und Gott war in Christus. Es gibt keinen anderen Ort, wo wir Frieden haben. Es gibt keinen anderen Ort, wo wir die Gewissheit haben, dass Gott für uns ist. Alle anderen Orte, alle anderen Wege und Versuche, da bauen wir auf uns oder bauen auf irgendwas anderes. Aber dieser eine Ort, der verschafft uns Sicherheit, denn da hat er sein Leben gegeben. Da bietet er den Tausch an. Da streckt er seine Hand aus und sagt, bitte, lass dich versöhnen mit mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.